gibt uns eine zweite Chance. Thema heute Abend. Das heißt, wer heute nicht zuhört, hat morgen noch eine neue Chance. Das wäre Frauenbrunch um 11 Uhr, Thema innere Schönheit. Und abends 19 Uhr ein Segnungs- und Salbungsgottesdienst mit dem Thema, es ist gut, dass wir hier sind. Ich denke, eher ist es gemeint, es ist gut, dass wir hier sind. Es ist ein Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Sonntag, 15. April, was die Zeugen Jesu berichteten. Sonntag, Gottesdienst, 19 Uhr, nein, 10 Uhr. Samstag, 19 Uhr. Und Frauenbrunch um 11 Uhr, nicht 10 Uhr. Um gleich vorweg eine Bekanntmachung zu geben, für nachher, dass ein paar Leute helfen, beim fürs Frauenbrunch die Tische aufzustellen. Dann denken wir auch dran, dass morgen Frauenbrunch ist, wenn man das gemacht hat. So soll das sein. Mein Vater ist nicht da. Dann muss ich doch reden, habe ich gehört. Er meinte, er versucht zu kommen, aber versucht zu kommen heißt immer, es klappt sowieso nicht. Er meint, am Schluss ist er vielleicht da. Und wer mich schon mal predigen gehört hat, weiß, dass der Schluss schneller kommt, als mein Vater da ist. Trotzdem möchte ich zum Anfang, dass wir für den Gottesdienst noch beten. Himmlischer Vater, du siehst das Thema zweite Chance, was heute ansteht, wo wir uns Gedanken machen wollen drüber. Lass die richtigen Worte, das gesagt werden, und lass, wenn man es richtig hört, halt deine Hand hier rüber. Wir danken dafür, dass du für uns eine zweite Chance hast. Amen. Zweite Chance, da muss man sich mal nachdenken, macht ja nur Sinn, wenn es eine erste Chance irgendwo gibt. Mein Vater meint, er hat das Thema schon bekannt gegeben, ich soll mir ein paar Gedanken machen. Da hatte ich dann die Ehre, es zu tun. Und habe gemerkt, wenn man zweite Chance eingibt, kommt immer zweiter Bildungsweg im Internet und es kommt Prüfung durchgefallen, MPU, wir helfen Ihnen, es gibt eine zweite Chance. Jeder möchte eigentlich bei der ersten Chance, jeder will, dass sein Leben geklappt hat, er will die erste Chance machen. Man will erfolgreich sein, beruflich oder Sport oder in der Kindererziehung, im Rosenzüchten oder was immer. Keiner will zweite Wahl eigentlich sein. Jeder sagt, erste Chance, ich will die erste Chance nutzen. Und wenn man dann gescheitert ist und nicht das sein eigenes Ziel, was man sich irgendwo gesetzt hat, erreicht hat, dann guckt man neidisch auf diejenigen, die haben es geschafft, weil nur daran merkt man ja, man ist gescheitert. Jemand anders hat es ja geschafft, guck mal da an. Dann kommt eventuell der Neid, wir wollen doch auch erfolgreich sein. Warum hat der es geschafft, warum habe ich es nicht geschafft? Und dabei vergisst man leicht, dass die erfolgreicheren Menschen zwei Sachen gemeinsam haben. Erstens, sie sind erfolgreich. Und zweitens, sie haben alle auf dem Weg zum Erfolg mehr oder weniger versagt. Den ersten Teil brauchen wir uns nicht angucken. Man sieht es ja, sie sind erfolgreich. Gucken wir uns den zweiten Teil an. Oft, wenn wir Menschen sehen, die erfolgreich sind, denken wir, die haben alles richtig gemacht. Die haben es geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Die haben alles richtig gemacht. Und ein Fehler ist denen ja nicht unterlaufen, sonst hätten sie es ja nicht geschafft. Aber das stimmt nicht. Die meisten erfolgreichen Menschen haben viele, viele Mal versagt. Als Anwalt mache ich viel Werberecht, Markenrecht, wisst ihr ja vielleicht. Und da gibt es ein witziges Werbestrategie, wo viele Millionen reingesteckt wurden. Eine große Kampagne, eine Firma, die Waschmittel verkauft, wollte auf den arabischen Markt und hat dann für teures Geld eine Werbekampagne gestartet. Links, Haufen schmutzige Wäsche. Zwischendurch ein riesentoller Zuber mit schaumendem, schönen Waschmittelpulver. Und auf der rechten Seite, nein, andersrum. Also schmutziger Haufen, sauberer Zuber, der wo alles sauber macht und dann kommt hier auf der rechten Seite dann das glänzende Schöne. Also man schaut an, schmutzige Wäsche, hier kommt, wird gewaschen und da kommt sauber raus. Viel Geld in Sand gesetzt, weil die Araber lesen andersrum. Schöne Wäsche, man kauft das Produkt, schmutzig. Viel Geld ins Land gesetzt, nicht erfolgreich gewesen, aber aus diesem Fehler, dieser einen Werbefirma, haben andere gelernt, wenn wir irgendwelche neuen Marken auf den Markt bringen, fragen wir erstmal nach, was bedeutet das vor Ort und vielleicht passen die anders auf. So kennen wir Automarken, die komische Namen für uns klingend haben, aber wenn die den Namen nehmen, den wir als gut ansehen, ist es aber anders ein Schimpfwort. Und dann verkauft sich das Auto nicht, wenn es ein Schimpfwort ist. Das muss ja auf der ganzen Welt gleich sein. Also man lernt aus Fehlern, auch wenn es für diese eine Firma sehr teuer gewesen ist. Also die meisten erfolgreichen Menschen haben am Anfang auch nicht wirklich Erfolg gehabt. Das heißt, die erste Chance genutzt und Erfolg gehabt, also Plan A genommen, Plan A durchgeführt, von der Geburt an gleich den Erfolg gepachtet, eher nicht. eher zweite Chance. Und heute ist unser Thema ja die zweite Chance. Das passt, da ist ja die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir dann doch die richtige Richtung gehen. Nehmen wir mal als Beispiel diesen Gottesdienst hier. Thema Versagen. Wer hat denn schon mal versagt? Also, wenn er so ganz scharf drüber nachdenkt. Also, wir haben alle irgendwie schon mal versagt. Wenn jeder an sich, die schwarzen Flecken sieht man ja ganz schnell bei sich. Das heißt, das Versagen, es fällt einem ja sofort auf. Und so ein Fehler oder ein Fehltritt, diese eine Firma hat es um Jahre zurückgeworfen. Uns wirft vielleicht ein kleiner Fehler mal um 5 Minuten zurück, wenn man das Ei zu lange gekocht hat und neues machen muss. Oder um Stunden oder um Tage. Im schlimmsten Fall um Wochen oder um Jahre, wo man dann die zweite Chance nehmen muss. Aber wir versagen alle. Und aus diesem Versagen entsteht dann der Wunsch, Mensch, eine zweite Chance hätte ich gerne. Einfaches Beispiel, das Ei hat man zu lang gekocht, da hätte man gerne noch ein zweites im Kühlschrank, wo man machen könnte. Und das Gleiche gibt es natürlich im viel größeren Bereich. Man hat nicht ein zweites Leben in der Tasche, aber eine zweite Chance in vielen Sachen. Also wir denken oft, ach, das würde ich gern doch nochmal machen. Beim Computer ist es ja ganz einfach, wenn man dann so viel falsch gemacht hat, Neustart, dann geht's. Im schlimmsten Fall das Programm nochmal neu aufspielen. Im Leben ist es nicht ganz so einfach meistens. Eltern wünschen sich, dass sie manche Fehler, die sie vielleicht gemacht haben bei den Kindern, anders gemacht hätten. Wenn man später dann drüber nachdenkt, was habe ich da doch falsche Entscheidungen getroffen. Und man würde gerne anders in seiner Erziehung was gemacht haben. Man will was besser gemacht haben. Also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich. Man denkt bestimmt öfters drüber nach. Also ich jedenfalls. Also ich weiß nicht. Also letztendlich rede ich zu mir. Ich hatte heute einen Mandanten da gehabt, wo es genau darum ging, wo er sagte, seine Firma klappt nicht so, wie er sich vorgestellt hat und alles ging. Er wird doch gerne nochmal von vorne anfangen. Und da dachte ich, das passt ja, ich habe heute genau dieses Thema. Und konnte gleich daraus ein paar Beispiele oder am Ganzen sehen. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, zweite Chance. Bei Gott gibt es diese zweite Chance. Am Computer habe ich die zweite Chance. Gott gibt uns diese zweiten Chancen. Im Leben hat man oft das Gefühl, wir bekommen keine zweite Chance. Ja, man hat es verpasst. Aber Gott gibt uns diese zweite Chancen. Es ist nicht alles unwiderruflich immer verloren. Und heute hatte ich gedacht, man kennt immer die biblischen Geschichten. Ich wollte heute mal eine ganz lesen. Wir lesen heute mal ein Buch aus der Bibel ganz. Die Person in der Bibel, die zweite Chance klassisch dafür ist. Wen fällt die Person sofort ein? Es gibt mehrere, ihr merkt, die Bibel ist nämlich voll von Leuten, die versagt haben und von Gott dann eine zweite Chance bekommen haben. Also die Paulusbriefe sind mir zu viel, das kriegen wir heute nicht hin. Hiob wäre mir auch noch zu lang, aber Jona war kurz genug, dass ich denke, ich lese ihn einfach mal vor. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist von meinem Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, und der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Daraufhin nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich aus dem Schoß des Totenreiches, schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. All deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach, ich bin vor deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an den Hals, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, das Meer war auf ewig hinter mir verriegelt, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen den, der ihnen Gnade erweist. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Das ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und er spie Jona ans Land. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand vor seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich ins Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderes Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsus zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele vor mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude. Die wuchs über Jona empor, um seinem Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und da, Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus so, dass er verdorrte. Und es geschah, dass die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde, und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist's recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den ich dich doch nicht bemüht und den du doch nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit einer großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können und dazu noch so viel Vieh? Also das ist eine Geschichte voller zweiten Chancen. Die Leute von Ninive haben eine zweite Chance bekommen. Jona hat im Grunde mehrere Chancen bekommen, auf jeden Fall auch eine zweite Chance. Und Gott, als barmherziger Gott, hat die zweite Chance gegeben, der Stadt Ninive, und hat die zweite Chance gegeben dem Jona. Also Jona würde heute sagen, Gott gibt dir eine zweite Chance. Er gibt dir Gelegenheit, anzusehen, was du getan hast, aufzustehen und umzukehren, eine Kehrtwendung zu machen und in eine andere Richtung einzuschlagen. Genau darüber war Jona stinkig gewesen natürlich, dass er das bei den Leuten von Ninive auch gemacht hat, aber bei sich selbst hat er es dann gelernt. Gott gibt eine zweite Chance. Auf dieser Welt ist alles in Bewegung, alles wächst, alles reift, alles entwickelt sich weiter, es gibt keinen Stillstand. Es gibt also auch immer eine zweite Chance. Es gibt immer ein Weitergehen. Nicht immer gehorchen wir Gott sofort. Jona hat genau das Gegenteil gemacht gehabt, weil er sich nicht blamieren wollte vielleicht vor den Menschen. Und wenn wir Fehler machen, wenn wir unsere erste Chance nicht ausnutzen, nicht gleich nach Ninive rübergehen, dann lernen wir aus diesem Fehler. Also Jona wird sich das viel mehr eingeprägt haben, als wir uns das einprägen können, weil wir hören es ja nur. Er hat es wirklich leibhaftig erfahren. Gott ist da so ein bisschen wie der Vater zu seinen Kindern. Er züchtigt so die Kinder, damit sie es dann richtig kapieren. Wenn du auf die Worte nicht hörst, dass die Herdplatte heiß ist, wenn das Kind draufgefasst hat, dann merkt's. Und hier mit diesem Beispiel, dass dann für Jona extra Baum wachsen, Baum zerstören, jetzt schau doch mal, lern das endlich. Es gibt ein Zitat, was mir gefällt, was man vielleicht depressiven Menschen nicht sagen darf. All die Energie, die man zum Bejammern verpasster Chancen braucht, steht nicht mehr zur Verfügung, um den Boden der Tatsachen zu beackern. Es gibt immer eine zweite Chance. Und wenn man jetzt auf die verpasste Chance immer schaut, dann sieht man die zweite Chance nicht. Dann sieht man den Weg nicht weiter, dass es immer noch einen Weg A, B, C von Gott gibt. Und Gott disqualifiziert uns niemals. Er sagt nicht, verpasst, das war es gewesen. Er ist wie ein Töpfer, der, wenn das Gefäß in der Hand hat und es nicht richtig geworden ist, schmeißt er nicht den Ton weg, sondern er macht es nochmal neu und macht ein neues Gefäß. Er knetet uns von vorne. Und im Gegensatz zu uns, Gott hat viel Zeit, das zu tun. Er hat es nicht eilig. Oh, ich habe die Chance verpasst, das war es jetzt gewesen. Für Gott spielt die Zeit kein Problem. Und wenn man sagt, ich bin jetzt doch schon 80 Jahre, jetzt ist die Chance vorbei, für Gott macht das keinen Unterschied. Gott hat Jona eine neue Chance gegeben. Er hat ihn nicht bestraft. Er hat ihn belehrt. Jona wollte sterben, Gott lässt einen Rizinusbaum wachsen. Er hat ihn sozusagen mit Beispiel und mit Liebe erzogen. In der Bibel ist oft, hatten wir ja vorhin gehört, Chance, zweite Chance. Im Alten Testament wird von Mose berichtet, er begeht einen Mord, er flieht und wird dann plötzlich noch berufen, ein Volk herauszurufen. Paulus, Christenhasser, dann blind, dann genau das Gegenteil, in die andere Richtung gehend, und Werbetour für den christlichen Glauben. Petrus leugnet, versagt, Satan hinter mir vorher und trotzdem die so und so vielte Chance. Also wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, dann sehen wir eine Vielzahl von Versagern. Wir brauchen also gar nicht uns die Hand heben, ich habe versagt, oder in den Spiegel schauen, oh, ich bin ein Versager, sondern wir können einfach die Bibel aufschlagen, wenn wir Versager suchen. Es sind massenhaft Versager drin in der Bibel. Und da wird auch nichts unter den Teppich gekehrt. Da werden nicht, wenn heutzutage manche Leute irgendwelche Biografien schreiben, das liest sich einfach von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg gegangen. In der Bibel ist das nicht so. Da sind die Leute von Versagen zu Versagen zu Versagen und immer wieder hat Gott sie rausgerufen und hat sie weitergehen lassen. Gideon zum Beispiel, toller Richter. Und genau den Ort, wo Gott ihn beruft, baut er dann ein Götzenbild. Wieder versagt. Sarah lacht Gott sogar aus dann. Und trotzdem. Also wir brauchen wirklich nicht uns selbst zu nehmen. Wir können einfach die Bibel aufschlagen, wenn wir Versagen suchen. David, Ehebrecher, hat seine Macht als König rücksichtslos missbraucht. Trotzdem Freund Gottes. Zachäus, betrügerischer Zöllner. Trotzdem eine Chance. Also wir können ruhig die Liste der Leute angucken in der Bibel und wir werden jedes Mal sehen, Gott ist ein Gott für Versager und Gott ist ein Gott, der immer noch weitere Chancen gibt und daraus was macht. Er lässt sich nicht nur durch unser Versagen seinen Plan kaputt machen. Und Jona hatte ja dieses göttliche Comeback gehabt. Er hat sich nicht durch die Flucht und durch das Versagen seinen Plan kaputt machen zu lassen, dass er die Leute von Ninive warnen wollte. Deswegen diese Stelle, da erging das Wort des Herrn ein zweites Mal an Jona. Es gab die zweite Chance. Also er kam zurück und sagte, ich gebe dir nochmal eine Chance. Du hast die erste Gelegenheit verpasst, hier kriegst du die zweite. Wenn wir in unserem Leben also die Gelegenheiten verpassen und dann zurückblickt, was habe ich wieder mal verpasst, das hätte ich doch anders machen können. Es geht weiter, es gibt das anders mal. Bei verpassten Chancen gibt es eigentlich 5 Punkte, die man beachten sollte. Erstens, wir haben eine erste Chance vertan. Also eine zweite Chance kommt nur, wenn wir eine erste Chance vertan haben. Wir haben also nicht so gelebt, wie Gott es wollte. Wir waren ungehorsam gewesen. Wir haben seine Stimme nicht gehört. Wir haben eine falsche Entscheidung getroffen. Wir haben nicht nach Gottes Willen gefragt. Wahrscheinlich so, wir wussten sowieso besser, wie es geht. Wir kennen uns in unserer Mitte hier aus. Was brauche ich da Gott fragen? Die Entscheidung treffe ich ja selbst. Und haben dann durchaus die Konsequenzen zu tragen. So ist jemand, der volltrunken Auto fährt und jemanden dabei anfährt, der hat die Schuld auf sich geladen. Gott kann die Schuld vergeben. Die Konsequenz, dass er jetzt Rente zahlen muss, demjenigen, der angefahren hat, die muss er tragen. Wir müssen durchaus von unseren vertanen Chancen, manchmal nur kurze Zeit, manchmal lange, die Konsequenzen tragen. Das heißt, wir haben eine Chance vertan, wir haben Konsequenzen zu tragen. Was nicht heißt, dass wir nicht eine zweite Chance bekommen oder nicht Vergebung erlangen. Wir müssen nur dann dafür gerade stehen, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, eine erste Chance vertan zu haben. Das Zweite, was wir für eine zweite Chance brauchen, ist die Gnade. Wenn wir das Leben von Jona ansehen, er hat genau das Gegenteil getan, was Gott gesagt hat. Gott sagt, geh nach Ninive. Er ging 4000 Kilometer in die andere Richtung. Gott sagt, geh übers Land. Er fuhr übers Meer. Gott sagt, geh nach Osten. Er geht nach Westen. Gott sagt, steh auf und geh nach Ninive. Und Jona ging nach unten ins Schiff und legt sich schlafen. Gott sagt, predige. Jona schläft. Jeder kann Jonas Einstellung nachvollziehen. Der weiß selber, was richtig ist als Mensch. Er hat schon die richtige Entscheidung für sich getroffen, denkt er. Man kann so diesen kleinen Krieg, ich denke, viele von uns haben diesen kleinen Krieg mit Gott schon geführt, wo sie eigentlich im Herzen schon wissen, was richtig ist und man trotzdem sagt, na, das ist nicht, das will ich nicht, ich mach's anders. Du bist schon bei mir, ich lenke meine Schritte, aber ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg. Ich kann mich selbst lenken. In diesen Zeiten, wo wir diesen kleinen Krieg mit Gott führen, da brauchen wir die Gnade Gottes, dass er gnädig zu uns ist. Wenn Gerechtigkeit geschieht, wenn Gott gerecht uns gegenüber ist, dann kriegen wir das, was wir in dem Moment verdienen. Aber Gott ist auch gleichzeitig gnädig, sodass er uns auch was gibt, was wir nicht verdienen. Also wir brauchen in den Zeiten, wo wir uns gegen Gott entscheiden, in den Zeiten, wo wir falsch entscheiden, wo wir versagen und Fehler machen, gerade da brauchen wir die Gnade Gottes. Also für eine zweite Chance. Wir brauchen eine erste Chance und wir brauchen die Gnade. Und ein dritter Punkt, wir dürfen Gottes Ziel für unser Leben entdecken. Eine zweite Chance heißt, Gott hat für mein Leben irgendein Ziel. Ich muss also jetzt, was ist dieses Ziel? Was ist diese zweite Chance? Wo geht es hin? Gott ist noch nicht am Ende mit mir. Egal wie alt ich jetzt bin, egal was ich jetzt alles getan habe, es geht ja weiter. Weil wenn Gott mich nicht mehr bräuchte, wäre ich nicht mehr hier. Wir sehen es bei Jona, der wollte sterben, zweimal. Hat er allein in dem kurzen Buch gesagt, Gott, ich will jetzt sterben. Und Gott sagte, nein, ich habe noch was vor mit dir. Also alle, die wir hier sitzen, sind noch am Leben. Größtenteils. Doch alle. Das heißt, Gott hat noch was vor mit uns. Es ist noch nicht zu Ende. Er hat also immer noch Pläne mit uns. So nach dem Motto, mach's nochmal. Das heißt, such die zweite Chance. Wir können das Richtige tun, jetzt. Wenn man sieht, ich habe eine erste Chance vertan, ich weiß, Gott ist gnädig mit mir, ich sehe, da ist der Weg, das, wo es lang geht, kann ich jetzt wieder die Entscheidung treffen. Renne ich wieder 4000 Kilometer in die andere Richtung oder nutze ich es jetzt? Nehme ich jetzt diese richtige Chance, die zweite Chance an? Ich kann auch wieder versagen. Dann kommt Plan C. Aber die zweite Chance, Gott gibt uns zum zweiten Mal die Gelegenheit, die richtige Wahl zu treffen. Er zwingt uns nicht dazu. Wir Menschen haben die Entscheidungsfreiheit, wir dürfen wählen. Und wir müssen auch wählen. Zwei Jungs, das ist eine kleine Anekdote zwischendurch, zwei Jungs, Kinder, waren auf dem Weg zur Grundschule. Da sagte der eine zum anderen, ich habe ein System entwickelt, wie ich mit meiner Mama klarkomme. Und wie geht das? Sie sagt mir, was ich tun soll, und ich tue es. Es funktioniert. Das gleiche System funktioniert mit Gott. Gehorsam. Die beiden wichtigsten Worte, die das Leben von einem verändern können, sind die Worte, ja, Herr. Jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte zum Ja, Herr. Was ist das Wichtige, was ist das Richtige vorlesen? Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit. Leon Tolstoi hat eine sehr schöne Geschichte, das ist jetzt von dir geholt. Es dachte einmal ein König, nichts könne ihm missglücken. Wenn er nur immer die Zeit wüsste, in der er ein Werk zu beginnen habe, wenn er immer wüsste, mit welchem Menschen er sich einlassen solle und mit welchem nicht, und wenn er immer wüsste, welches von allen Werken das Wichtigste sei. Es kamen gelehrte Männer zum König und gaben ihm mancherlei Antwort auf seine Fragen. Auf seine erste Frage antworteten die einen, um für jedes Werk die rechte Zeit zu wissen, müsse man vorher eine Einteilung für jeden Tag, für jeden Monat und das Jahr aufstellen und sich streng an das halten, was für den einzelnen Tag festgesetzt ist. Andere sagten wieder anderes. Ebenso verschieden lauten die Antworten auf die zweite Frage. Die einen sagten, die dem König unentbehrlichsten Männer seien die Staatsmänner, andere die Priester oder die Seher. Die dritten erklärten, es seien die Ärzte und die vierten behaupteten, es seien die Krieger. Auf die dritte Frage, welches das wichtigste Werk sei, antworteten die einen, dass die Wissenschaft, die anderen sprachen die Kriegskunst, wieder andere nannten die Gottesverehrung. Alle Antworten waren verschieden. Daher passte dem König keine einzige von ihnen und er belohnte niemanden. Um aber ganz genau Antwort auf seine Fragen zu erhalten, entschloss er sich, einen Einsiedler zu befragen, dessen Weisheit in großem Rufe stand. Der Einsiedler lebte im Wald, verließ seine Wohnstätte nie und empfing nur einfache Leute. Darum zog der König ein schlichtes Gewand an, stieg vom Pferd weit weg vor der Klause des Einsiedlers, ließ sein Gefolge zurück und ging allein durch den Wald. Als der König sich dem Einsiedler näherte, grub dieser vor seiner Hütte die Beete um. Er erblickte den König, begrüßte ihn und grub ruhig weiter. Er war mager und schwach und keuchte schwer, indem er den Spaten in die Erde stieß und die kleine Scholle umwandelte. Der König trat an ihn heran und sprach, »Ich bin gekommen, weiser Einsiedler, um dich zu bitten, mir drei Fragen zu beantworten.« Welches ist die Zeit, die man einhalten muss, um nicht versäumen darf, um hinterher nichts bereuen zu müssen? Welche Leute sind die unentbehrlichsten? Mit welchen Leuten muss man sich mehr als mit welchen weniger befassen? Und welche Werke sind die wichtigsten und welches von allen Werken muss man zuerst getan werden? Der Einsiedler hörte dem König zu, antwortete aber nicht. Er spuckte in die Hände und begann wieder zu arbeiten. »Du bist erschöpft«, sagt der König, »gib mir den Spaten und setz dich auf die Erde.« »Danke«, erwiderte der Einsiedler, reichte dem König den Spaten und setzte sich auf der Erde nieder. Als der König zwei Beete umgegraben hatte, hielt er inne und wiederholte seine Fragen. Der Einsiedler antwortete nicht, stand auf und streckte die Hände nach dem Spaten aus. »Jetzt ruhe du, ich will nun«, sagte er. Der König aber gab den Spaten nicht her und fuhr fort zu graben. Es verging eine Stunde, eine zweite, die Sonne begann hinter den Bäumen zu verschwinden. Da steckte der König den Spaten in die Erde und sagte, »Ich bin zu dir gekommen, weiser Mann, um auf meine Fragen eine Antwort zu erhalten. Wenn du nicht antworten kannst, so sag es doch, dann will ich nach Hause gehen.« »Sieh einmal, da kommt jemand gelaufen«, sprach der Einsiedler. »Lass sehen, wer das ist.« Der König sah, dass in der Tat aus dem Walde ein bärtiger Mann gelaufen kam. Der hielt sich die Hände vor den Leib, zwischen den Fingern sickerte Blut hervor. Als er bis zum König gelangt war, fiel er zu Boden, lag unbeweglich da und ächzte leise. Der König und der Einsiedler öffneten die Kleider des Mannes. In seinem Leib war eine tiefe Wunde. Der König wusch sie so gut er konnte und verband sie mit einem Taschentuch und mit einem Handtuch des Einsiedlers. Aber das Blut hörte nicht auf zu strömen und der König nahm zum wiederholten Male den mit warmem Blut getränkten Verband ab, wusch die Wunde von neuem und verband sie wieder. Als das Blut endlich gestillt war, bat der Verwundete um Wasser. Der König trieb frisches Wasser herbei und gab ihm zu trinken. Inzwischen war die Sonne untergegangen und es war kühl geworden. Mit Hilfe des Einsiedlers trug der König den Verwundeten in die Klause und legte ihn aufs Bett. Der Verwundete schloss die Augen und wurde still. Der König aber war so müde, dass er auf der Schwelle zusammengekauert ebenfalls einschlief und zwar so fest, dass er die ganze kurze Sommernacht verschlief. Als er am Morgen erwachte, konnte er lange nicht begreifen, wo er war und wer dieser sonderbare, mehrartige Mann war, der auf dem Lager ausgestreckt lag und ihn unausgesetzt mit leuchtenden Augen ansah. »Verzeih mir«, sprach der mehrartige Mann mit schwacher Stimme, als er bemerkte, dass der König erwacht war und ihn anblickte. »Ich kenne dich nicht und habe dir nichts zu verzeihen«, erwiderte der König. »Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich bin dein Feind. Jener Feind, der geschworen hat, an die Rache zu nehmen, weil du meinen Bruder hingerichtet und meine Güter genommen hast. Ich habe dich töten wollen und du hast mir das Leben gerettet. Von nun an, wenn ich am Leben bleibe und wenn es dir recht ist, will ich dir als dein treuer Gefolgsmann dienen und auch meinen Söhnen will ich das befehlen. Verzeihe mir.« Der König war sehr froh darüber, dass es ihm so leicht gelungen war, sich mit seinem Feind auszusöhnen. Und er verzieh ihm nicht nur, sondern versprach auch, ihm seine Güter zurückzugeben und ihm außerdem seine Diener und einen Arzt zu schicken. Als er sich von den Verwundeten verabschiedet hatte, trat der König hinaus auf die Vortreppe und suchte mit seinen Augen den Einsiedler. Er war draußen bei den Beeten, die er gestern umgegraben hatte, kniete am Boden und säte Gemüsesamen. Der König trat an ihn heran und sprach, »Zum letzten Mal, du Weiser, bitte ich dich, meine Fragen zu beantworten.« »Aber du hast ja deine Antwort schon bekommen«, erwiderte der Einsiedler. Er richtete sich auf und sah den König an. »Ich sollte Antwort bekommen haben?«, fragte er. »Natürlich«, erwiderte der Einsiedler. »Hättest du gestern nicht Mitleid mit deiner Schwachheit gehabt und diese Beete umgegraben, sondern wärst du allein zurückgegangen, so hätte dieser Mann dich überfallen und du hättest bereut, dass du nicht bei mir geblieben bist.« Somit war die richtige Zeit jene, als du die Beete umgrubst und ich war der wichtigste Mann und das wichtigste Werk war, mir Gutes zu tun. Dann, als jener Mann angelaufen kam, war es die wichtigste Zeit, seiner zu pflegen, denn sonst wäre er verblutet, ohne dass er sich mit dir versöhnt hätte. Er war für dich der wichtigste Mensch und das, was du ihm getan hast, war das wichtigste Werk. Merke dir, die wichtigste Zeit ist nicht nur eine, er ist nur eine, der Augenblick. Nur über ihn haben wir Gewalt. Der unentbehrlichste Mensch ist der, mit dem uns der Augenblick zusammenführt. Denn niemand kann wissen, ob er noch je mit einem anderen zu tun haben wird. Das wichtigste Werk ist, ihm Gutes zu erweisen, denn nur dazu war der Mensch ins Leben gesandt. Also, das Richtige tun, die zweite Chance. In welche Richtung schaue ich? Da ist die Geschichte sehr gut. Das fünfte, was ich vorhin sagte, es sind fünf Sachen, die wir für die zweite Chance brauchen. Das fünfte ist, wir dürfen dann, wenn wir die Chance wirklich ergreifen, Gottes Eingreifen erleben. Das passierte auch in Jonas Leben. Er ging in die Stadt Ninive, zu den 120.000 Einwohnern gepredigt. Großveranstaltungen heute mit 120.000 gibt es ganz wenig im christlichen Bereich. Und siehe da, erstaunliche Dinge geschahen in seinem Leben. Die Menschen taten Buße. Und wo kriegt man heutzutage Großveranstaltungen hin, wo 120.000 Menschen Buße tun? Also der hat große Sachen erlebt, nachdem er dann einfach den Willen Gottes getan hat. Also in Zeiten der Massenmedien kriegen wir das nicht hin, was der Mann getan hat, als er dann seine zweite Chance ergriffen hat. Jona bekam die Chance, Gott zu sehen und Gott in seinem Leben was tun zu lassen. Und das kann uns auch passieren, wenn wir die zweite Chance ergreifen. Damit möchte ich heute schließen. Zur zweiten Chance passt ein Lied, sehr gut. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Das, was vor einem liegt. Nicht irgendwie, wenn ich erfolgreich bin, dann irgendwann mal, sondern es ist immer das Jetzt, was zählt.